Wir haben uns beschäftigt die letzten beiden Male mit dem Thema Belohnung. Wir haben uns letztes Mal mit den Kronen oder Grenzen beschäftigt, die in der Schrift verheißen sind. Wir haben letztes Mal gesehen, als letztes die Krone des Ruhms. Und wir wollen jetzt weitermachen mit der Krone der Gerechtigkeit oder dem Kranz der Gerechtigkeit. In 2. Timotheus 4, Vers 7. Und ich lese, um den Zusammenhang herzustellen, ab Vers 6. Da heißt es, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Also hier spricht Paulus von sich selbst, er spricht von seinem Leben und er spricht speziell davon, dass sein Leben auf dieser Erde zu Ende geht. Er sagt, ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Das Leben von Paulus war ja ein Leben voller Opfer. Er war sich dessen bewusst, dass der Herr Jesus das größte Opfer für ihn vollbracht hat, dass der Herr Jesus am Kreuz sein Leben für ihn gelassen hat und ihn so erlöst hat. Er wusste, er ist erlöst durch das Blut des Lammes. Und er selbst war bereit, in der Nachfolge des Herrn auch Opfer auf sich zu nehmen und Opfer zu bringen. Er wusste natürlich, diese haben nichts damit zu tun, dass er erlöst wird. Er wusste, er hat die Erlösung und er ist bereit, auch dem Herrn zu dienen. Und dieser Dienst erfordert eben Opfer. Es ist auch ein Bereich, der natürlich dann belohnt wird vom Herrn. Aber das dürfen wir nicht verwechseln. Es dient eben nicht dazu, dass wir irgendein kleines bisschen zu unserer Erlösung beitragen. Warum nicht? Weil das Opfer des Herrn vollkommen ist. Dem können wir nichts hinzufügen. Er hat alles so vollkommen getan am Kreuz. Er hat all unsere Schuld und Sünde gesühnt, dass wir da diesbezüglich nichts zu tun brauchen. Es ist vollbracht, hat er selbst ausgerufen. Aber dennoch ist es so, dass Paulus schon die Jünger gewarnt hat, dass sie durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Dass der Weg der Nachfolge nicht einfach ist, sondern dass es eben darum geht, dem Herrn nachzufolgen. Und er hat gesagt, wenn sie mich gehasst haben, so werden sie auch euch hassen. Die Welt liebt nicht das Evangelium und die Welt liebt nicht die wahren Gläubigen. Die Welt hat sehr wohl einen Respekt für eine gewisse Religiosität, für ein falsches Christentum hat die Welt oder haben viele in der Welt einen Respekt. Aber sobald es wirklich um die Wahrheit, um die Bibel geht und jemand auch damit konfrontiert wird und es so gesagt wird, wie es im Wort steht, dann kommt Widerstand. Das kann ein Mensch, der nicht wiedergeboren ist, oder der nicht von Gott gezogen wird, kann das nicht lieben und kann das nicht gutheißen. Es ist nötig, dass Gott wirkt, damit jemand anfängt, das Wort Gottes zu schätzen, danach zu fragen, nach Gott zu fragen und nach Gott zu suchen. Und in genau diesem Zusammenhang hat Paulus das auch angedeutet, dass es sogar noch schlimmer wird. In Vers 3 hatte er gesagt, es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Oder Luther hat übersetzt, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Ja, es kitzelt den Menschen in den Ohren. Und deswegen suchen sie sich Lehrer, die das predigen und das verkündigen, was sie hören wollen. Und das ist der Zustand der heutigen Kirchen und leider auch der Zustand von vielen Gemeinden, auch der Zustand natürlich in vielen, in den Sekten. Die Menschen besorgen sich ihre eigenen Lehrer. Und auch bei wahren Gläubigen ist natürlich die Gefahr da, dass sie sich sagen, okay, ich tue es ein bisschen angenehmer verpacken, ein bisschen verstecken, all das, wo die Menschen dran Anstoß nehmen, das verstecke ich ein bisschen, da spreche ich nicht so drüber oder verschweige es, um das Evangelium den Menschen angenehmer zu machen. Aber dann ist es kein Evangelium mehr. Das Evangelium hat immer diese zwei Seiten. Es hat die eine Seite, dass wir verloren sind, dass wir Sünder sind, dass wir uns nicht helfen können, dass das Gericht auf uns wartet, wenn wir nicht an das Evangelium glauben. Das ist die eine Seite des Evangeliums. Und das dürfen wir nicht verstecken, das dürfen wir nicht zudecken oder verschweigen, sondern der Mensch muss erkennen, dass er ein Sünder ist und dass er Erlösung braucht. Und dann kommt natürlich die frohe Botschaft ins Spiel, dass wir durch die Gnade des Herrn und durch sein Werk am Kreuz aus reiner Gnade gerettet werden können. Er ist gekommen, um das zu ermöglichen. Und dieses Evangelium wird den Menschen angeboten und wir sollen es ihnen anbieten, wir sollen es ihnen weitergeben. Und das bedeutet, das ganze Evangelium weiterzugeben und die unverfälschte Lehre weiterzugeben. Und deswegen ist auch ein Punkt, den Paulus hier erwähnt, ich habe den Glauben bewahrt. Auch das ist ein Punkt, der wichtig ist. Ich habe den Glauben bewahrt. Jetzt könnte man denken, na gut, Paulus, der war so vorbildlich und so fest. Was macht der sich Sorgen, dass er den Glauben bewahrt? Tatsächlich sagt ja selbst Paulus, wer meint zu stehen, sieht zu, dass er nicht falle. Wir alle sollten dieses Anliegen haben, den Glauben zu bewahren und nicht denken, es wird ja sowieso alles automatisch geschehen. Nein, wir sollen uns mit dem Wort beschäftigen, wir sollen an dem Wort festhalten, wir werden aufgefordert, das zu tun. Und das ist ein Teil der Belohnung. Es gibt wirklich Gläubige, die auch im Laufe der Zeit in gewissen Punkten den Glauben nicht bewahrt haben. Und da spreche ich jetzt von wirklichen Gläubigen, die nachgegeben haben, die bestimmten Bereichen schwach geworden haben. Manche sprechen dann von einer Altersmilde. Aber Altersmilde ist, was die Grundlagen der Bibel angeht, eben keine gute Sache. Und auch das sollte ein Gebet sein, das wir haben sollten, dass der Herr uns bewahrt, dass wir altersmild werden. Und so meine ich nicht im positiven Sinne eine Altersmilde, dass man sanftmütiger zu anderen ist. Das ist ja eine gute Sache, wenn man sanftmütiger wird, aber es ist gut, wenn das nicht erst im Alter geschieht, sondern wenn das schon vorher geschieht, wenn man sanftmütig und langmütiger und all diese Frucht des Geistes sich vorher schon entfaltet im Leben. Aber ich meine Altersmilde in dem Sinne, dass man anfängt, Grundlagen der Schrift aufzugeben. Dass man anfängt, Grundlagen der Schrift vielleicht schon noch im Herzen zu glauben, aber nicht mehr so zu lernen, nicht mehr zu verkündigen, weil man immer wieder auf Widerstand vielleicht gestoßen ist und dann sich sagt, okay, ich mache das jetzt alles ein bisschen schwächer und spreche nur noch von der Liebe. Und das ist ja das, wenn man in die Kirchen geht heutzutage, dann hört man eigentlich nur noch von der Liebe. Und man hört vorzüglich nicht von der Liebe Gottes zu uns. Was ist die Liebe Gottes zu uns? Dass er seinen Sohn gesandt hat. Auch das verkündigen manche noch, aber es geht sehr viel um die Liebe zueinander. Ja, man hört dort ständig, er liebt einander, seid füreinander da und so weiter und so fort. Das soziale Evangelium und nicht das biblische Evangelium. Das biblische Evangelium ist in erster Linie, was Gott für uns getan hat, wie er uns errettet, wie er uns erlöst und daraus fließt dann die Liebe zueinander. Das ist die wahre Liebe Gottes, die müssen wir erstmal erfahren. Und in unserem Leben muss sich die auswirken. Und so werden wir befähigt, die wahre Liebe zueinander zu haben. Die Liebe, die sich erfreut an der Wahrheit. So wie das Hohelied der Liebe sagt, die Liebe erfreut sich an der Wahrheit. Liebe und Wahrheit gehen Hand in Hand und sind kein Widerspruch in sich. Manche sagen das, manche denken, die Wahrheit ist zu hart. Das kann man vielen Menschen nicht zumuten, die Wahrheit. Aber Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Und so sagt Paulus, er wird geopfert, die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Er schaut also in die Zukunft, er schaut dem Herrn entgegen. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Er schaut also in die Zukunft und das ist etwas Besonderes, wenn wir das so mit der Welt betrachten. Wenn jemand, der keinen Glauben hat oder nicht den biblischen Glauben hat, dem Tod in die Augen schaut, dann ist es oft so, dass dann die Sorge und die Angst kommt, die Furcht vor dem, was kommen wird. Warum? Weil es eben keine lebendige Hoffnung ist. Und wir sehen bei Paulus hier, das muss jetzt nicht immer so sein, es gibt manche, die sind so gefangen in falschen Lehren, dass sie auch sagen, ich werde jetzt erlöst und so weiter, aber natürlich nicht im biblischen Sinne. Paulus schaut hier mit Freude in die Zukunft. Er sagt, ich habe es geschafft sozusagen. Ich habe den Kampf gekämpft, es ist vorbei. Er schaut in die Zukunft und freut sich, seinem Herrn zu begegnen. Und das ist doch etwas sehr Schönes, wenn wir uns das vor Augen führen, wenn wir unser Leben betrachten, ist es nicht das, was wir uns auch wünschen. Dass wenn dieser Tag kommt, wo wir wissen, wir leben, haben nicht mehr lange zu leben, dass wir dann dem Herrn entgegenschauen können, dass wir uns freuen können, dann beim Herrn zu sein. Wenn der Tod weit weg ist und wir meinen, wir haben noch lange zu leben, dann denkt man vielleicht nicht so sehr daran. Auch als Gläubiger. Ich denke, da beschäftigt man sich mehr mit dem Tod natürlich als ein Ungläubiger. Aber man denkt vielleicht nicht konkret daran, ja, bald werde ich beim Herrn sein oder bald wird es soweit sein. Und das ist das, was wir uns wünschen, was Paulus uns hier auch aufzeigt, wo wir ihm nacheifern sollen, dass wir, wenn wir in die Zukunft schauen, dass wir uns auf den Herrn freuen und wenn wir auf unser Leben zurückschauen, dass wir was Ähnliches sagen können wie Paulus. Natürlich werden wir nicht das erreichen, was er erreicht hat. Er war ein ganz besonderes, auserwähltes Werkzeug. Aber dennoch, ich habe es das letzte Mal gesagt, hat er gesagt, werdet meine Nachahmer. Und das Wichtigste ist, diesen Dienst, den Gott uns gegeben hat, diesen Dienst treu zu tun. Und wir sehen hier die Vergleiche, die er verwendet. Er sagt erstmal, ich habe den guten Kampf gekämpft. Wir hatten letztes Mal den Vergleich gesehen mit einem Wettkampf, in dem wir stehen und den wir kämpfen sollen. Und er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. In diesem Kampf hat er gesiegt sozusagen. Ja, ich habe den Lauf vollendet. Er hat den Lauf vollendet. Ja, hier ein Vergleich wieder mit dem Lauf. Und auch den hat er vollendet und den Glauben bewahrt, eben dieser dritte Punkt. Diese drei Punkte, die zeigt er auf und in allen drei Punkten war er erfolgreich. Und wir wissen natürlich, dass Paulus Gott dafür die Ehre gegeben hat. Er hat sich nicht auf die Schulter geklopft, aber er wusste, so sah sein Leben aus. Und das ist das, was uns die Schrift sagt, wonach wir auch streben sollen. Wir sollen danach streben, dass wenn wir eines Tages auf unser Leben zurückschauen, dass wir nicht sagen müssen, wir haben nur versagt und waren untreu, haben das Wort nicht bewahrt, haben immer wieder Kompromisse gemacht und so weiter und haben dem Herrn nicht gedient. Nein, sondern wir wollen sagen können, wir haben den Kampf gekämpft, wir haben den Lauf vollendet, wir haben den Glauben bewahrt. Das sind diese drei Anliegen, die auch wir haben sollten. Und dann sagt Paulus, dass für ihn die Krone der Gerechtigkeit bereit liegt. Er fügt dann noch etwas hinzu. Er sagt, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Hier noch ein Zusatz, der uns auch Mut macht, dass wir seine Erscheinung lieb haben sollen. Und seine Erscheinung ist natürlich ein Hinweis, eine Anspielung auf seine Wiederkunft. Er wird kommen, um uns zu sich zu entrücken. Und wir schauen diesem Zeitpunkt entgegen. Und wir sollten, was das angeht, auch eine Naherwartung haben. Also damit rechnen, dass der Herr jederzeit wiederkommen kann. Das ist die Lehre der Schrift. Die Schrift sagt eben nicht, es müssen noch x Sachen erfüllt werden, Voraussetzungen erfüllt werden, dass er wiederkommen kann. Nein, er kann jederzeit wiederkommen, um die Seinen zu sich zu holen. Das könnte jetzt passieren, das könnte morgen passieren, könnte in einem Jahr passieren. Es kann sich auch noch hinziehen, aber die Tatsache, dass manche von uns schon lange warten, andere vielleicht noch nicht so lange, heißt nicht, dass er es hinauszögert. Wir wissen, der Zeitpunkt, den weiß Gott. Und es wird jederzeit, kann das passieren. Und diese Erwartung sollen wir haben. Natürlich, wir hatten uns beschäftigt schon, ist ja nicht so lange her, mit dem Thema Endzeit und haben gesehen, dass viele Dinge auch schon erfüllt worden sind, die eine Voraussetzung sind dafür, dass viele Endzeitereignisse geschehen, zum Beispiel die Trübsalzeit und andere Dinge, die kommen wird. Und wenn wir sehen, dass diese Sachen sich erfüllen, wissen wir natürlich, die Entrückung ist noch näher, als sie vor einiger Zeit war. Das heißt, Auch die Zeichen der Zeit können wir beobachten. All das, was so passiert auf der Welt, das können wir beobachten und betrachten. Seien es Katastrophen, seien es Ereignisse, die mit Israel in Verbindung stehen. Das erfüllt sich alles. Und deswegen wissen wir, es ist noch wahrscheinlicher, dass der Herr sofort kommt, als es vor 100 Jahren zum Beispiel war. Seine Erscheinung liebgewonnen haben. Wie gewinnt man seine Erscheinung lieb? Da reicht natürlich nicht nur eine Naherwartung aus, sondern es ist wichtig, dass wir natürlich den Herrn lieben. Wir sollen ja den Herrn lieben, wir sollen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Vermögen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Denken. Und desto mehr wir den Herrn lieben, werden wir natürlich auch seine Erscheinung lieb gewinnen. Wenn wir um die Liebe Gottes wissen, das ist natürlich der erste Schritt. Das heißt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, wir sollen diese Liebe Gottes mehr und mehr erkennen. Und desto mehr wir seine Liebe zu uns erkennen, werden wir auch befähigt, ihn zu lieben. Natürlich in ganz unvollkommener Art und Weise. Manch einer denkt sich ja mit ganzer Kraft, mit ganzem Vermögen, da komme ich ja nie hin. Aber es ist ein Wachstumsprozess. Es ist wie mit einer, wenn wir eine menschliche Liebesbeziehung betrachten, dann ist es ja auch nicht so, dass zwei Menschen sich vom ersten Tag lieben und diese Liebe von Anfang an so stark ist, wie sie dann während der ganzen Beziehung ist. Nein, und hoffentlich natürlich bis zum Tod, wenn wir jetzt von Ehepartnern sprechen. Nein, es ist etwas, was wachsen darf, und so darf auch unsere Liebe Liebe zum Herrn wachsen. Und ja, das hoffen wir ja auch. Ja, es gibt vielleicht Zeiten, wo wir denken, die Liebe zum Herrn ist jetzt gar nicht gewachsen, wir sind gar nicht weitergekommen. Oder es gibt Zeiten, wo wir meinen, dass wir Rückschritte gemacht haben. Das sind dann Zeiten oder auch ein Anlass dafür, wenn wir das erkennen, zum Herrn zu kommen und das ihm zu bringen, ihm zu bekennen, darüber Buße zu tun, dass wir vielleicht die erste Liebe verlassen haben. Und das geht natürlich Hand in Hand. Ich denke, wenn es eine Zeit ist, wo wir den Herrn eben nicht so lieben, nicht so dankbar sind, nicht so in dem Leben, was er uns gesagt hat, dass das auch Zeiten sind, wo wir dann eben nicht so mit seiner Wiederkunft rechnen und wo wir dann eben auch nicht seine Erscheinung so lieb haben oder seine Wiederkunft, wie wir es haben sollten. Aber wir sehen hier diese Krone der Gerechtigkeit. Eine Frage, die dafür wir uns noch stellen müssen, ist, was ist gemeint mit der Krone der Gerechtigkeit? Ist es die Krone, die dafür überreicht wird, dass man ein gerechtes, Gott wohlgefälliges Leben geführt hat, was natürlich auch dazu führt, dass man seine Erscheinung lieb gewinnt, das geht ja Hand in Hand, also gesunde Lehre in unserem Leben führt ja auch zu einer richtigen Haltung, was seine Wiederkunft angeht, oder ist es die Krone, die Gerechtigkeit ist, also dass uns eine Krone, die Gerechtigkeit ist oder Gerechtigkeit ja, darstellt, überreicht wird. Und ich denke, es ist Ersteres, es ist eine Krone, die überreicht wird eben für ein gerechtes, wohlgefälliges Leben, in aller Schwachheit natürlich, das müssen wir uns vor Augen führen, die dafür überreicht wird und die nicht selbst Gerechtigkeit ist. Warum? Weil die Gerechtigkeit, die wird uns zuerkannt, wenn wir gerechtfertigt werden, da bekommen wir die Gerechtigkeit Gottes, die haben wir schon, zwar keine Krone der Gerechtigkeit, aber wir haben schon die Gerechtigkeit. Und deswegen passt es besser zu dieser Aussage, auch zu den Dingen, die Paulus hier sagt, warum er diese Krone bekommt, dass diese Krone eben eine Anerkennung des gerechten Lebens hier von Paulus ist oder allgemein des Gläubigen darstellt. Aber diese beiden unterschiedlichen Meinungen dazu gibt es und die gibt es auch, was andere Kronen angeht. Also so viel dazu. Ich denke, was wir davon mitnehmen, ist, dass unser Wunsch es sein sollte, dass wir eines Tages zurückschauen auf unser Leben und sagen können, ja, wir haben so gelebt, wie es uns die Schrift sagt, mit all den Rückschlägen und Schwachheiten. Also das möchte ich einfach schon betonen, dass die Bibel nicht sündlose Vollkommenheit lehrt, sondern ja, die Bibel sagt, dass wir auch im Glauben immer wieder mit Problemen, mit Nöten zu kämpfen haben, mit Sünde zu kämpfen haben, aber dass wir eben aufgefordert sind zu überwinden. Und da werden wir bei der nächsten Stelle auch noch drauf kommen. Aber es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, damit umzugehen. Es gibt manche, die kommen in Nöte, die kommen in Sorgen, ja, und die geben gewisse Grundsätze auf. Nicht so, dass sie komplett vom Weg abkommen, aber dass sie in gewissen Bereichen Kompromisse machen und dass sie dann eben nicht, wenn sie auf ihr Leben zurückschauen, sagen können, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ja, die sagen vielleicht, ich habe, naja, einen Kampf manchmal gekämpft, manchmal auch nicht, den Lauf vollendet, sind sie vielleicht auch nicht so sicher, den Glauben bewahrt, vielleicht teilweise. Und ich denke, das wollen wir nicht sagen müssen einmal über unser Leben, dass unser Leben so ausgesehen hat. Und die andere Seite ist, dass wir dann voller Freude in die Zukunft schauen können, dass wir zum Herrn heimgehen. Dazu möchte ich auch noch sagen, es geht nicht darum, dass wir uns auf die Schultern klopfen und sagen, wir haben alles richtig und alles gut gemacht, sondern unser Anliegen sollte es sein, dass der Herr das zu uns sagt, dieses Urteil über unser Leben fällt. Und wir haben ja die Verheißung in der Schrift, dass er belohnen wird, dass er so gnädig ist, dass er uns belohnt, obwohl die Werke, die wirklich was getaugt haben für die Ewigkeit, ja von ihm selbst vorbereitet waren. Und das ist einfach seine Gnade, dass er sich noch herablässt, erst uns zu erlösen und dann uns noch zu belohnen für die Dinge, die er vorbereitet hat und für die wir mal ihm die Ehre geben werden. So kommen wir zur nächsten Stelle im Jakobusbrief, die Krone des Lebens. Das war in Jakobus 1. Da heißt es in Vers 12, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Und einfach um den Zusammenhang auch hier herzustellen, lesen wir ein bisschen mehr von diesem Kapitel. Ich möchte auf Vers 2 erstmal eingehen. Da heißt es, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Also hier sehen wir die Aussage, Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Und ich denke, wenn man schon eine Weile gläubig ist, dann hat man das erfahren, dass man auch Anfechtungen durchgemacht hat. Dass man, ja, dass Dinge ins Leben gekommen sind, die einen irgendwie gestört haben, die einem Mühe bereitet haben, die einem Not und Sorge bereitet haben, wo man vielleicht auch, ja, etwas gehadert hat mit Gott, wo man es nicht verstehen konnte, warum diese Not jetzt in das Leben gekommen ist. Die Bibel sagt, dass der Glaube bewährt werden muss. Wir haben erstmal natürlich eine große Freude, wenn jemand zum Glauben kommt. Das ist ein großes Geschenk, eine große Gnade. Und irgendwann kommen irgendwelche Schwierigkeiten, Anfechtungen, und da zeigt sich dann, ob der Glaube echt ist oder nicht. Und das wird auch verglichen mit der Herstellung von Gold, beziehungsweise wenn Gold hergestellt wird, wird Schlacke entfernt durch eine große Hitze, die gebraucht wird. Und dadurch wird das reine Gold dann sichtbar und das wird bleiben. Und das ist ein Bild, das verwendet wird. Das ist das Bild der Anfechtungen, die eben auf Gläubige kommen. Und ja, es ist so, dass wenn der Glaube nicht echt ist, dass dann jemand sagen kann, das alles interessiert mich nicht so sehr, das ist mit zu viel Mühe, mit so viel Sorge verbunden, die Nachfolge ist zu schwierig, und dass jemand sagt, er möchte dem Herrn nicht mehr nachfolgen. Und dadurch zeigt sich, der Glaube war nicht echt. Und das ist ein Grund, warum wir es für lauter Freude erachten sollen, wenn wir in Anfechtungen geraten. Gut, da muss ich jetzt persönlich sagen, je nachdem, welcher Natur die Anfechtungen sind, ist das einfacher oder schwieriger? Es gibt Anfechtungen, die vielleicht kommen durch böse Menschen, die schlecht über den Glauben reden. Und auch wenn das im ersten Moment unangenehm ist, kann es sein, dass wir danach wirklich sagen, wir können uns freuen darüber, weil es zeigt sich, dass der Herr einfach in meinem Leben ist und dass mir der Herr wichtiger ist als all das, was andere Menschen sagen. Aber dann kann es Krankheiten geben, dann kann es Sorgen geben, Anfechtungen geben, die einem so schwer und so erdrückend sind, dass man sich schwer tut zu sagen, ich erachte es jetzt für lauter Freude. Natürlich kann man dann zur Schrift gehen und kann sagen, ich versuche jetzt mich zu freuen, aber ich hätte jetzt volles Verständnis, weil ich schon einiges auch durchgemacht habe, wenn jemand sagt, in diesem Moment kann ich mich jetzt nicht freuen. Unabhängig davon, ob man jetzt diesem Gebot gehorsam sein kann in der Situation oder nicht, darf man trotzdem eines wissen. Und das darf einem schon eine Art Freude geben. Man darf wissen, dass der Herr damit zu seinem Ziel kommt. Und es heißt hier in Vers 3, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das ist das, was folgt, die Bewährung des Glaubens. Durch die Anfechtung wird der Glaube bewährt. Man hält trotzdem, trotz aller Not, fest. Ja, bei den Puritanern gibt es einen guten Vergleich, der immer wieder erwähnt wird, dass sie sagen, ich möchte auf der Straße des Königs bleiben. Und wenn ich auch auf dieser Straße umkomme, ich weiche von der Straße des Königs nicht ab. Das ist so ein Bild, das sie oft verwendet haben, um das auszudrücken, egal was auch kommt, ich bleibe auf der Straße zum König, egal welche Schwierigkeiten es auch gibt. Und diesen Prozess durchzumachen, trotz Schwierigkeiten zu sagen, ich halte fest, ich halte am Herrn fest, ich halte am Glauben fest, das bewirkt eben diese Bewährung, das bewirkt dann standhaftes Ausharren. Ja, das nächste Mal, wenn wir in eine solche Situation kommen, dann fällt es uns vielleicht schon nicht mehr so schwierig, festzuhalten und weiterzugehen. Ja, das heißt hier dann, das standhafte Ausharren soll aber ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Also wir sehen hier, das eine führt zum anderen. Das Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen seid und vollständig seid. Auch hier ist wieder nicht gemeint sündlose Vollkommenheit, sondern es ist eine Rechtschaffenheit gemeint, die der Herr wirkt in unserem Leben und die uns befähigt, ihm zu dienen, trotz Nöten und trotz Sorgen. Und dass es euch an nichts mangelt und auch jetzt natürlich speziell im geistlichen Sinn. Jetzt geht Paulus auf das Thema ein, wenn es doch mangelt, das heißt in Vers 5, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Ich denke, oft brauchen wir Weisheit und speziell in Situationen, wo wir Anfechtungen durchmachen. Ja, da wissen wir manchmal nicht ein noch aus. Da brauchen wir Weisheit und speziell in so einer Situation dürfen wir den Herrn um Weisheit bitten und er wird sie geben, ohne einen Vorwurf zu machen. In Vers 6 heißt es, wir sollen das im Glauben tun. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteilten Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Also im Glauben den Herrn um Weisheit bitten und er wird die Weisheit geben. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht, so wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ich gehe jetzt auf Vers 12 ein. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. So hier jetzt diese Aufforderung nochmal, die Anfechtung zu erdulden, die Anfechtung aus der Hand des Herrn anzunehmen. Ja, so wie es bei Hiob der Fall war, die schlimme Not, die in sein Leben gekommen ist, aus der Hand des Herrn angenommen hat, der gesagt hat, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Da müssen wir uns mal reinversetzen in die Situation von Hiob, dem alles genommen wurde und der trotzdem noch so sprechen kann. Das ist natürlich etwas, wo jeder selbst an den Punkt kommen muss, das so zu sagen. Wir müssen da auch aufpassen, wenn jemand anderes in Not ist, jemand anderes einen Verlust hat, ein lieber Mensch genommen wurde aus dem Leben und er traurig ist, dann sollten wir nicht hingehen und sagen, ja, was hast denn du für eine Haltung? Hiob hat doch gesagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Nein, das sollten wir natürlich nicht tun, sondern es heißt ja, dass wir mit den Traurigen trauern sollen und dass wir mit den Freunden uns freuen sollen. Ja, wir sollen Anteil nehmen an der Trauer. Trotzdem ist es natürlich grundsätzlich für uns so, dass wenn wir uns in Anfechtungen befinden, dass wir an den Punkt kommen müssen, dass wir sagen, Herr, ich nehme es aus deiner Hand an. Ich erdulde es, ich ertrage es. Und egal, was auch kommt, ich halte an dir fest. Ich folge dir weiter nach und nehme diese Schwierigkeiten an. Und wenn ich es auch nicht verstehen kann, doch weiß ich, dass das zu Ausharren führt, dass das zu einem standhaften Ausharren führt und dass entsprechend die Früchte sich auch zeigen werden in meinem Leben zur gegebenen Zeit. Und deswegen glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Und dann eben diese Verheißung der Krone des Lebens und hier wieder ein Zusatz, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Wir sehen hier auch, dass natürlich die Liebe zum Herrn mit dem Ertragen von Anfechtungen in Verbindung steht. Wenn wir wieder eine Ehe nehmen zwischen Mann und Frau, da ist es ja auch so, es können in der Ehe Nöte kommen, es können Probleme kommen, es können auch im Zwischenmenschlichen Probleme kommen. Und man sagt sich aber trotzdem, man hält aneinander fest. Man geht den Weg weiter, egal welche Schwierigkeiten auch kommen, weil man einander liebt. Und dieses Einanderlieben ist auch immer wieder eine Entscheidung. Denn es kann sein, dass emotional diese Liebe nicht so da ist manchmal, wie man sie sich wünschen würde. Und dann entscheidet man sich, den anderen zu lieben. Man entscheidet sich. Und Liebe steht auch sehr viel in Verbindung mit Handeln. Gott hat gehandelt in seiner Liebe. Weil er uns geliebt hat, weil er die Welt geliebt hat, hat er seinen Sohn geschickt. Das war eine Handlung der größten Liebe. Der Herr Jesus war bereit ans Kreuz zu gehen aus Liebe. Er hat sich ans Kreuz nageln lassen. Auch das war eine Handlung. Er hätte auch sagen können, ich liebe euch alle, aber ich gehe nicht ans Kreuz. Er hätte auch sagen können, ich liebe euch nicht mehr, weil ihr mich alle ablehnt. Weil ihr nicht so handelt, dass ihr meine Liebe verdient habt. Das hat er nicht gesagt, sondern er war bereit, für diejenigen, die ihn abgelehnt haben, die ihn verflucht haben, die ihn bespuckt haben, er war bereit, für die Feinde, sagt uns die Bibel, ans Kreuz zu gehen. Und das ist das Vorbild, das er uns hinterlassen hat. So sollen auch wir den Herrn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das heißt auch in bestimmten Situationen eine Entscheidung treffen, ihn zu lieben. Und weil wir uns entschieden haben, ihn zu lieben, heißt es auch, dass wir handeln aus der Liebe, aus dieser Liebe heraus. Also, dass wir auch so handeln, wie es der Liebe zu Gott gebührt. Jesus hat gesagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Wie der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben, kommen wir zurück, die Krone des Lebens. Wir sehen hier diese Verbindung. Wenn wir den Herrn lieben und uns immer wieder entscheiden, auch ihn zu lieben, dann fällt es uns einfacher, Anfechtungen zu erdulden und Anfechtungen zu ertragen. Nun ist die Frage, man könnte jetzt auch sagen, ja, aber ich spüre die Liebe Gottes doch gar nicht in dieser Not, in dieser Anfechtung. Und hier ist es wichtig, von der Schrift her zu betrachten, von der Schrift her zu sehen, dass die Liebe Gottes uns zugesagt ist. Das ist eine Zusage, das ist eine Verheißung, können wir sagen. Er liebt uns, er hat uns bewiesen, dass er uns liebt durch sein Handeln, indem er ans Kreuz gegangen ist. Und er hat uns zugesagt, dass wenn er am Kreuz uns schon erlöst hat und versöhnt hat, dass er uns erst recht erretten wird durch sein Leben. Das heißt, dass Gott uns liebt, darauf können wir vertrauen und sollen wir vertrauen, unabhängig davon, was unsere Gefühle uns sagen. Es kann sogar sein, unsere Gefühle sagen uns, da ist Leere, da ist keine Liebe zu Gott. Und da ist keine Liebe Gottes zu uns. Und dann dürfen wir aber uns auf die Schrift stützen und wissen, die Schrift verheißt es, die Schrift sagt es, er hat uns geliebt. und ich spreche jetzt natürlich von wiedergeborenen Gläubigen, die sich auf diese Verheißung stützen können, denn es ist ein Fehler natürlich, wenn man nicht von neuem geboren ist, zu sagen, ich stütze mich jetzt auf solche Verheißungen, weil da gilt es erstmal, auf das Evangelium zu schauen und das Evangelium zu verstehen, auf das Evangelium zu vertrauen. Zur Krone des Lebens haben wir noch eine weitere Bibelstelle, die wir jetzt aufschlagen wollen in der Offenbarung. Offenbarung 2. Vers 10. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Also wir hatten vorher in Jakobus allgemein das Thema Anfechtungen. Hier haben wir jetzt eine Drangsal, die bis zum Tod geht. Und es gibt hier die Aufforderung, sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Das sagt uns die Schrift immer wieder, dass wir dem Herrn treu sein sollen. Es sagt uns die Schrift, dass den Gläubigen Verfolgung verheißen wird, dass sie Verfolgung erleiden werden. Und das ist weltweit auch der Fall. Es ist nicht überall so wie hier in Deutschland, dass wir uns friedlich versammeln können, dass wir hier einfach diese Freiheit haben, dem Herrn nachzufolgen, sogar den Glauben weiterzusagen, sogar öffentlich können wir das noch tun, zumindest noch ist es möglich. Es ist möglich, auf die Straße zu gehen, mit Menschen zu sprechen, Literatur zu verteilen. Das ist in vielen Ländern der Welt nicht möglich. Ja, wenn man da auf den Markt geht oder sonst irgendwo hin und anfängt, von Jesus zu erzählen, dann kann es sein, man ist sehr schnell im Gefängnis. Es kann sein, einem droht sehr schnell die Todesstrafe. Und so werden weltweit viele Gläubige verfolgt und getötet, Jahr für Jahr. Und wir können dankbar sein, dass wir diese Freiheit haben, aber wir müssen auch wissen, es kann sich ändern. Und sollte es sich ändern, so sind wir aufgefordert, bis in den Tod dem Herrn treu zu sein, uns bis in den Tod zu ihm zu bekennen. Und auch hier gibt es dann eine Verheißung, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Und ich erwähne das gern, dieses Beispiel, weil ich es ein sehr gutes Beispiel finde von Spurgeon, der mal gefragt wurde, wie würde er sich denn verhalten, ob er der Meinung ist, dass er genug Gnade hätte in seinem Leben, um auf dem Scheiterhaufen zu sterben und bis in den Tod treu zu sein. Dann war seine Antwort, dass er jetzt in dem Moment nicht genug Gnade hätte, um diesen Weg zu gehen. Aber sollte der Moment kommen, dass er auf dem Scheiterhaufen sterben muss und sein Leben lassen muss, um des Herrn willen, dann vertraut er darauf, dass er in dem Moment genug Gnade haben wird, um dann dem Herrn treu zu sein. Und so haben es viele uns bezeugt, die bereit waren, zum Beispiel Hugenotten und andere, die durch die katholische Kirche zum Beispiel verfolgt worden sind und wirklich sterben mussten, dass sie ein Bekenntnis abgelegt haben für den Herrn und treu waren bis in den Tod. Es gibt auch andere, die untreu waren, das muss man natürlich auch dazu fügen, die gedacht haben, wenn sie jetzt einen Kompromiss eingehen, dann entkommen sie der Verfolgung. Manche haben noch gedacht, sie könnten ja dann mehr Gutes wirken. Es wäre jetzt nichts gewonnen, wenn ich jetzt getötet wäre, weil ich vielleicht einen Dienst am Wort habe. Also mache ich einen Kompromiss und dann kann der Herr mich noch gebrauchen. Aber da gibt es einige Zeugnisse von Gläubigen, die dann am Boden zerstört waren, nachdem sie dem Herrn verleugnet haben. Und wer so ein bisschen über die Geschichte der Reformation liest, kann das nachlesen, wie dann es einige dann gegeben hat, die dann freiwillig sich gestellt haben oder freiwillig widerrufen haben, weil ihnen klar geworden ist, so wie sie jetzt zerstört sind, am Boden zerstört, können sie dem Herrn erst recht nicht dienen. Und dann sind sie beim zweiten Anlauf sozusagen diesen Weg gegangen. Auch hier stellt sich jetzt die Frage, die Krone des Lebens, ist es die Krone, die Leben ist, oder ist es die Krone, die eben den Namen hat, Krone des Lebens? Warum? Weil es jetzt übergeht zum ewigen Leben. Was klar ist, ist hier, dass es ein Kontrast ist zu dem, was bevorsteht. Ja, der Gläubige muss um des Herrn willen sterben. Aber er darf sich freuen. Warum? Er muss zwar sterben, aber er wird die Krone des Lebens bekommen. Und natürlich dann das ins ewige Leben übergehen. Auch hier tendiere ich dazu, dass wirklich eine Krone gemeint ist, die er dann auch bekommt, nachdem er den Märtyrertod gestorben ist, und dass es nicht einfach symbolisch nur für das Leben steht und nicht für eine wirkliche Krone. Diese Krone drückt aber natürlich diese Situation aus. Und so haben wir bis jetzt gesehen, dass diese Kronen immer im Zusammenhang stehen mit dem, was derjenige getan hat oder was er durchgemacht hat. Wir hatten die Anfechtung, wir hatten ja die Krone des Ruhms, die damit in Verbindung steht, dass jemand sich gebrauchen lassen hat, um Menschen zum Herrn zu führen und so weiter. Und so auch hier gibt es keinen Grund anzunehmen, es geht nicht um eine wirkliche Krone und einen wirklichen Kranz, aber dieser Kranz steht natürlich im Zusammenhang mit dieser Situation, mit dem Märtyrertod. Und wollen wir zum Schluss noch zur letzten Krone kommen? Ich denke, das können wir in der Zeit noch schaffen, weil wir diese Krone schon kurz betrachtet haben, nämlich die im 1. Petrusbrief selbst. 1. Petrus, Kapitel 5. Vers 4. Da geht es speziell an die Ältesten. Da heißt es, dann werdet auch ihr, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Also hier der Ehrenkranz, der den Ältesten verheißen wird. Und vom Wort her haben wir im Griechischen das Wort Amaranth, was unvergänglich bedeutet. Es bezog sich auch damals auf eine Pflanze, aber nicht auf die Pflanze, die wir heute als Amaranth kennen. Es war eine andere Pflanze. Es war eine Pflanze, die ihre Farbe beim Trocknen nicht verlor. Und deswegen drückt diese Pflanze natürlich sehr gut diesen Aspekt der Unvergänglichkeit aus. Und dieser unvergängliche, der unverwelkliche Ehrenkranz wird den treuen Ältesten verheißen, die eben so Aufsicht üben und so den Dienst tun, wie es der Herr vorgesehen hat. So, ich möchte zusammenfassen. Wir haben von der Bibel her ein Preisgericht, wo die Werke des einzelnen Gläubigen belohnt werden, je nachdem, wie das Werk des Einzelnen ausgesehen hat. Unter anderem spricht die Bibel da von den Kronen oder von den Kränzen. Diese Kränze, die erwähnt werden, müssen nicht die einzigen Kränze sein. Es ist vorstellbar, dass es noch andere gibt, die uns nicht erwähnt werden, die uns nicht ausdrücklich gesagt werden, aber das wissen wir nicht. Da ist es einfach wichtig abzuwarten und zu sehen, wie es dann aussehen wird. Ja. Manchmal habe ich auch gesagt, bei dieser Bibelstelle tendiere ich dahin und nicht in die Richtung. Richtig wissen werden wir es erst, wenn es soweit ist. Und das ist so ein bisschen diese Eigenart auch von Stellen, die eine prophetische Natur haben. Und die Kränze, die werden uns ja zukünftig verheißen. Also haben sie eine gewisse prophetische Natur. Und deswegen ist es da durchaus auch richtig zu sagen, in die Richtung könnte es aussehen. Aber mit absoluter Sicherheit werden wir es erst sagen können, wenn uns die Belohnung dann zuteil wird. Erst dann werden wir sagen können, wie sieht diese Belohnung genau aus. Das Prinzip der Schrift haben wir aber, unser Handeln für den Herrn wird belohnt werden, es wird beurteilt werden und wir sollten dieses Anliegen haben, dieses Bestreben haben, so zu wandeln, wie es dem Herrn wohlgefällig ist. Nicht zu sagen, Hauptsache gerettet und alles andere ist mir egal, sondern ich möchte in meinem Dienst mich als bewährt erweisen. Und natürlich sind wir da angewiesen auf seine Hilfe. Wir müssen uns immer wieder in seine Arme begeben und ihn um Hilfe anflehen, ihn darum anflehen, dass er uns gebraucht. Und neben dem zukünftigen Aspekt hatte ich auch den gegenwärtigen Aspekt erwähnt. Denn es ist tatsächlich eine Freude, wenn wir merken, der Herr gebraucht uns. Es ist eine Freude, wenn wir merken, unser Leben hat eine Auswirkung auf das Leben von anderen Menschen. Es ist hilfreich für andere Menschen. Und das ist ja auch das, was wir wollen. Wir wollen ja von ihm gebraucht werden. Wir wollen, dass er durch uns wirkt. Und das ist die Freude, die einfach gegenwärtig auch da sein darf. Also es ist nicht so, dass wir nur für die Zukunft arbeiten und hoffen, in der Zukunft kriegen wir irgendwann eine Belohnung, aber hier sehen wir gar nichts davon. Auch wenn es natürlich solche Zeiten und Phasen gibt, ist es doch so, dass jeder einzelne Gläubige von Gott begabt worden ist, um den anderen zu dienen. Und diese Gabe, die er uns gegeben hat, die sollen wir einsetzen. Und dann werden wir sehen, dass der Herr uns gebrauchen kann. Jeden mit der Gabe, die er vom Herrn empfangen hat. Wichtig ist, dass wir bereit dazu sind, dass wir uns ihm dafür hingeben als lebendiges Opfer, wie uns die Schrift sagt, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen und ja, durch das Wort verändert werden und so einfach auch befähigt werden, ihm zu dienen. Nächstes Mal möchte ich, um das noch abzuschließen, noch etwas auf die Ewigkeit eingehen, auf die Verheißung, die wir in Bezug auf die Ewigkeit haben und die ganz allgemein ist, die unabhängig davon ist, was der Einzelne hier in diesem Leben für den Herrn gewirkt hat oder wie der Herr ihn gebraucht hat. Danke.